Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Richtig, aber Fakt ist, ich sag's mal ungeschützt, ich hoffe, es hört keiner mit.
Hast du aber eben gesagt, ne?
Ja.
Hab ich gehört.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Eigentlich hatte ich ja vor, mit dir über die anschwellende Kakophonie von Ökonomen zu reden, was die alles der Regierung empfehlen und was sie nicht empfehlen und meines Erachtens dabei also ihre Grenzen etwas dehnen, wenn nicht überschreiten. Allerdings wir reden jetzt ausnahmsweise mal am Mittwoch miteinander, sind die neuen Inflationszahlen für Deutschland rausgekommen. Und ich denke, das ist ein brennendes Thema. Das heißt, die Inflation ist am aktuellen Rand 7,3%. Das ist ein Wert, wie wir ihn, glaube ich, 1980 zuletzt hatten. Und das in einer sehr undurchsichtigen gesamtwirtschaftlichen Situation, da ja niemand weiß, ob und wann der Konflikt mit der Ukraine endet. Deswegen meine Frage, glaubst du, dass wir am Vorabend einer wirklichen Inflation stehen, nämlich gegenwärtig, resultieren diese wirklich hohen Preissteigerungen ja im Wesentlichen aus den Treibstoffen, aus der Energie. Mhm. Siehst du Risiken oder wie siehst du die Zukunft? Und dann würde ich auch fragen, siehst du Risiken, dass sich das auf die anderen Preise, namentlich auf die Lohnforderungen, die so sie durchgesetzt werden, durchwälzen können? Oder glaubst du, dass wir in eine Situation laufen, wie wir sie so Mitte der 70er, Anfang der 80er hatten, also eine veritable Stagflation?
Also alles hat eine nicht kleine Wahrscheinlichkeit, aber ich würde zunächst mal abschichten wollen, zu sagen, dass wir hier in der Tat mit einem immer noch Teuerungseffekt von außen zu tun haben, der aber mehr und mehr spürbar ist, auch in den anderen Preisaggregaten.
Das haben wir schon. Also pflanzt sich durch.
Ja, es pflanzt sich durch. Wir haben es im Februar schon gesehen, jetzt europäische Ebene, ohne Energie und unbearbeitete Nahrungsmittel war da mit 2,9 etwa die Hälfte der Gesamtinflationsrate erreicht und 2,9 liegt nun auch schon mal doch deutlich oberhalb der 2%, die Europäische Zentralbank als Preisnorm gesehen hat. Das heißt, auf der einen Seite mal ganz unabhängig jetzt von Lohnverhandlungen, wo wir keine großen bisher hatten, die Chemie steht an oder verhandelt und da ist ja auch die Lohnforderung heruntergenommen worden, Metall und Elektro ist im Spätsommer, Herbst dran, ist das schon so weit. Das heißt, man sieht einfach, die Dinge wirken dann auch, weil Energie ja auch überall wirkt, durch. Mhm. Das Zweite ist, die EZB ist ja in einem Dilemma, was Zinserhöhungen angeht, und zwar doppelt. Einmal mit Blick auf die binnenwirtschaftliche Lage. Noch ist das keine richtige Inflation, es ist eher eine Teuerung, also von außen durch Kosteneffekte angetragen. Eigentlich müsste sie aber ein Signal setzen. Gleichzeitig kommt sie unter Druck durch die amerikanische Notenbank, die FED, die einen Zinserhöhungszyklus schon sehr viel früher begonnen hat und auch hat sozusagen sagt, das sind auch binnenwirtschaftliche Inflationsphänomene, deswegen machen wir das auch. So, und wenn das jetzt diese Zinsdifferenz weiter greift, dann spricht das natürlich gegen den Euro und die Abwertung führt dann zu Inflationseffekten über Importpreise.
Aber am aktuellen Rand hat er aufgewertet.
Ja, das nochmal, das
ist auch ein Stück.
Wir haben in unseren letzten, zwei Monaten schon Verschiedenes beim Wechselkurs erlebt. Aber eher war der Druck auf den Wechselkurs zu Lasten des Euro, weil in dieser vorangegangenen Phase einfach die Entscheidungen der FED natürlich auch eine Marke sind. Und man sieht es im Übrigen auch, was Kapitalbewegungen aus Drittweltländern angeht, die dann wieder Richtung USA gehen, weil man auf einmal andere Zinserwartungen hat.
Aber der Euro wertet auf und der DAX steigt. Das ist schon eine seltsame Welt, nicht?
Naja, und das alles in einem Kriegsszenario-Umfeld. Krieg in Europa, von dem wir ja nicht wissen, wo er hinführt, wie er isoliert werden kann, ob das ein ewiger Krieg wird, was ich nicht wirklich glaube, weil so eine Auszehrung die Russen auch nicht durchstehen. Immerhin ein Drittel der Soldaten des Heeres da ja vor Ort schon engagiert. Also so viel. Und man darf ja nicht übersehen, wenn der hat ja verschiedene Kriegsschäden. Wenn der da Schwäche zeigt und seine Kräfte bindelt, dann werden die in Georgien und auch in anderen Ecken, Tschetschenien, vielleicht auch nochmal neu versuchen. Also ist ja nicht so, dass bei diesem Riesenland, das ist immer das größte Land der Erde, da wohnen ja nur 145 Millionen Menschen, bezogen auf die große Fläche ist es halt nicht wirklich viel.
11% der Erdoberfläche.
Genau. So, und aber deutlich weniger, was die Bevölkerung angeht. Ja. Und das zeigt halt die Überspannungsgefahr, die er hat. Und deswegen meine Vermutung, dass wir doch irgendwie ein Exit erleben werden, vielleicht ganz überraschend, weil der sich ja sowieso in der Traumwelt bewegt. Und ob er das glaubt oder nicht, ist auch egal. Aber entscheidend ist, dass er das einfach wie eine Lüge ja auch vortragen kann. Nicht? Er hat ja auch nie von Krieg gesprochen, so militärische Sonderoperation. Und die ist jetzt beendet. Nicht? Also er zieht jetzt vielleicht die Truppen da irgendwie zusammen und guckt dann da unten im Luhansk. Wir haben die jetzt entnazifiziert. Da werden auch so Fotos gezeigt, wo sie irgendwie bei ukrainischen Kämpfern gucken, ob die irgendwelche SS-Runen oder Haken. Also das ist ja wirklich ein Land, das so gestraft und geprügelt war von den Nazis, ja, von uns, also unseren Vorgängern, unseren frühen Generationen, die da gehaust haben. Und dann wird das jetzt so gedreht. Also egal, aber er wird es, weil es ja keine anderen Medien gibt, einfach seinen Leuten erklären. Und das ist jetzt beendet. Und ich habe jetzt da diese beiden Republiken anerkannt. Und die Krim gehört jetzt eh uns. So.
Ja, das ist der Best Case. Dann käme es zu einer Beruhigung der Energiepreise. Und die würde dann durchwirken und die Inflation abmildern. Allerdings, wenn das nicht bald kommt, könnte ja auch das Gegenteil der Fall sein, dass dann sie sich weiter durchfrisst. Ja, also das ist schon...
Dass sie sich weiter durchfrisst. Auch einfach, weil zum Beispiel Panikkäufe...
Ja.
Natürlich Preise treiben. Das siehst du im Einzelhandel, du siehst es aber auch jetzt. Wenn jetzt zum Beispiel die Notfallstufe 1 beim Gas ja ausgerufen wurde vom Bundeswirtschaftsminister, was wir auch letzte Woche schnell tun können, was wir auch vor 14 Tagen schnell tun können. Und wir alle aufgerufen sind, weniger Gas zu verbrauchen, also die Heizung runterzustellen und all das, das kann man ja alles machen. Das ist auch sehr sinnvoll, aber führt natürlich zu so einer Wahrnehmung, da kommt noch mehr auf uns zu und wird vermutlich eher dieses Argument des Hortens noch stärken und damit eher noch Preiseffekte auslösen.
Ja, aber Fakt ist, also 7,3%, und das ist im Wesentlichen nur Energie, aber wie können wir es verhindern, dass das jetzt zu einem Flächenbrand wird? Und wie können wir verhindern, dass jetzt natürlich das Einkommen wird entwertet, was die Leute haben, nicht dann doch zu massiven Lohn- und Gehaltsforderungen kommt? Ob sie durchsetzbar sind, weiß ich nicht, aber sie würden doch dann die labile Situation, in der die deutsche Wirtschaft sich ja zweifellos derzeit befindet, noch weiter belasten. Also ich glaube sogar in einer so komplexen, schwierigen Situation war Deutschland eigentlich noch nie.
Das ist richtig, das teile ich. Ich denke nur, dass wenn ich mir beispielsweise die Verhandlungen der Chemie anschaue, man sehr genau weiß, was da auf dem Spiel steht und dass man ja auch letztlich vor der Existenzfrage vieler Grundstoffproduktion, gerade der Grundstoffchemie und aller dran hängenden Wertschöpfungsketten steht, wenn es hier beispielsweise zum Abschalten des Gases kommt, dann ist ja auch der Preis völlig irrelevant, weil wenn du die Menge nicht hast, kannst du auch keinen Preis stellen. Also insofern, das ist ja auch bei leitungsgebundenen Gütern auch nicht anders dann durchführbar. Naja, was kann man tun, um es zu verhindern? Ich finde, dass die Bundesregierung am 23. März mit ihrem Maßnahmenpaket zum Umgang mit hohen Energiekosten ja versucht hat, eine Antwort zu geben.
Ja, das ist war jetzt ein nicht Rotschuss alles. Allerdings.
Ja. Ich finde es jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich will mal sagen, diese 300 Euro, die in der sogenannten Energiepreispauschale, die vom Arbeitgeber ausgezahlt wird in einem Monat und mit versteuert wird, damit ist sie auch verteilungspolitisch eigentlich angemessen justiert und es betrifft ja auch irgendwie alle. Also insofern finde ich, ist das durchaus nicht verkehrt. Der Familienzuschuss, das wissen wir, der Kinderbonus ist ein sehr wirksames, sehr zielgenaues Instrument. Das haben wir in der Konjunkturpolitik 2009 nach der Finanzkrise und 2020 in der Pandemie gemacht. Da treffen wir in der Tat die Haushalte, die ganz besonders liquiditätsbeschränkt sind. Also das ist schon, wie ich finde, richtig. Die andere Frage, die am kritischsten zu sehen ist, ist die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für 3 Monate. Also man will im Grunde eine Mengensteuer sozusagen reduzieren, der Benzinpreis um 30 Cent, der Dieselpreis um 14 Cent. Das heißt aber, der Dieselpreis bleibt trotzdem noch höher, weil ja der Preiseffekt durch die besonderen Belastungen, weil Diesel aus Russland in hohem Maße kommt, einfach auch dranhängt. So. Und jetzt, warum macht man das eigentlich on top? Also alle werden begünstigt, die Auto fahren. Je mehr du fährst, umso besser wirst du
raus. Ja, es gibt auch eine generelle Pauschale auch, nicht? Eine Entlastungspauschale.
Ja, ja, klar, die habe ich ja schon erwähnt. Ja. Das wird die Haushalte. Aber ich meine jetzt hier, dieser Energiesteuereingriff ist ja einer, der irgendwo am Preis ansetzt. Und ich vermute, eigentlich ist die Idee, dass man vor allen Dingen Logistikunternehmen, LKW-Branche, so steht es ja auch drin, nicht wahr? Also der Handwerk- und Logistikbranche eine Entlastung gewähren will. Aber hätte man das nicht besser anders organisiert, als jetzt über einen Eingriff an der Tanksäule für 3 Monate befristet? Ich meine, das ist das alte Thema, was wir in der Pandemie hatten. Hätten wir eine negative Unternehmenssteuer durch einen automatisch möglichen Verlustrücktrag, dann würde ich ja gerade diesen Unternehmen, die jetzt ganz besonders betroffen sind, wo es wirklich ans Eingemachte geht, auch sehr zielgenau helfen können. Also das Geld wäre, glaube ich, so wirksamer angelegt, als es jetzt der Fall ist. Dann haben wir noch die.
Aber die Regierung deckt ja mit ihren 3 Parteien fast die gesamte Gesellschaft ab.
Genau.
Und für jeden musste ja was drin sein. Das heißt also, auch ich werde entlastet. Und ich denke, also gerade bei solchen Situationen muss man zielgenauer sein und dann für die, die wirklich betroffen sind, großzügiger. Aber hier wurde natürlich also schon eine gewisse Gießkanne ausgeschüttet, die jeden ein bisschen hilft, aber den besonders Betroffenen eigentlich relativ wenig.
Naja, auf jeden Fall sind es keine Dauerlösungen, sondern alles Befristete, das ist schon mal richtig. Von der Zielgenauigkeit, wie gesagt, denke ich, dass diese Energiepreispauschale, die mit dem Gehalt ausgezahlt wird, auch wegen der Versteuerung verteilungsgemäß richtig ist und da auch alle trifft. Es trifft ja auch irgendwie alle. Ja. Den Familienbonus halte ich, wie eben schon gesagt, auch für zielführend. Diesen Eingriff an der bei der Energiesteuer hätte ich anders organisiert. Und dann gibt es auch die 9 Euro für 90 Tage ÖPNV. Ja, dadurch wird der ÖPNV aber auch nicht besser. Ne? Also ich glaube, die Leute haben ja andere Hemmnisse, den ÖPNV zu nutzen, als jetzt der Preis. Das ist nach meinem Dafürhalten, weil es ja viele Sozialtarife gibt. Das wird ja auch übersehen. Wir haben ja ganz, ganz viele Zusammenhänge.
Ja, ja. Ich habe das ja ein Kessel Buntes genannt.
Und jetzt hat man hier nochmal die 9 Euro. So, das hätte ich jetzt so nicht gemacht.
Ja, aber so etwas kann natürlich nicht keine Antwort sein auf eine Inflation. Eine Inflation ist nicht ein einmaliger Schock, sondern ist ja ein Prozess, der sich aufbaut.
Ja.
Und aber dagegen hilft so etwas meines Erachtens nicht. Damit kann man kurzfristige Schwierigkeiten abfedern. Aber ich fürchte ja, dass diese Inflation sich also durchfrisst. Also nicht bei den Energiepreisen stehen bleibt, sondern sich durchfrisst. Und wir dann wieder erstmalig wieder eine Situation bekommen, wie wir sie vor gut 40 Jahren hatten.
Ja, unter natürlich anderen sonstigen Bedingungen, im europäischen Währungsraum, wo Notenbank anders vielleicht auch begrenzter handlungsfähig ist, weil sie nicht nur auf unsere Bedingungen schauen muss, aber es gilt ja insgesamt in der Eurozone, dass wir enorme Effekte haben. Mhm. Auf der anderen Seite ist die Frage, was kann denn der Staat tun? Ich glaube schon, dass die Finanzpolitik hier einen Entlastungsbeitrag auch leisten muss und das mit der einen Anmerkung zur Energiesteuer ich das auch gar nicht so schlecht finde. Da haben wir, glaube ich, eine etwas unterschiedliche Einschätzung. Aber damit macht sie auch klar, sie nimmt sich der Aufgabe an. Und es ist nicht die Aufgabe der Lohnpolitik. Sie kann es sich auch nicht leisten. Wenn die Lohnpolitik einen Beitrag leisten will, dann, meine ich, kann sie es doch nur so tun, dass sie in diesem Jahr auf Jahressicht Einmalzahlungen vereinbart, allenfalls Kurzläufer und es nicht in die Tabelle einbaut. Das Ausmaß an Unsicherheit ist so groß, solange dieser Krieg läuft, dass sie das nicht einfach anders organisieren kann. Das heißt, es wäre hochverantwortlich, wenn die Lohnpolitik erstmal das akzeptieren würde, was der Staat hier auch getan hat. Dann kann man mal fragen, kann man noch mehr machen? Also ich werde ja dann für die Index automatisch, also für den indexierten inflationsbereinigten Einkommensteuertarif, weil der einfach fair ist und dann auch die Dinge rausnimmt, allein über solche Nominaleffekte wie die Inflation und das Aufblähen. Aber dann hätte man sozusagen ein Paket und die Lohnpolitik könnte sagen, okay, wir sehen zwar auch, dass wir es tun müssen, aber es ist eine Einmalzahlung, weil wir davon ausgehen, dass wir auch nächstes Jahr eine andere Inflationsperspektive haben. Und wir können nicht 6%, 7%, was immer das noch wird, ja, wenn wir im Jahresdurchschnitt 6% haben, können wir nicht eine Inflationsrate einfach in eine Lohnforderung oder Lohnabschluss umsetzen.
Nein, das ist richtig. Also man könnte es natürlich schon.
Aber ist ja auch mal versucht worden, die Klunkerrunde 73.
Sie hat es ja auch geschafft und Willy Brandt musste gehen. Das war ja der letzte Effekt davon. Ja, das ist gegenwärtig also nicht zu erwarten. Aber noch einmal, Fürchtest du nicht, bis jetzt kann man ja sagen, das sind Energiepreise und die gehen alle weg. Irgendwann wird der Krieg zu Ende sein, dann kommt es zu einer Normalisierung und, und. Nun, es könnte aber auch sein, dass sie sich verfestigt. Inflation herrscht ja dann, wenn die Leute glauben, dass Inflation herrscht. Ja, ja. Und genauso diese Situation haben wir doch gegenwärtig. Also jeder geht doch davon aus, dass die Preise weiter steigern. Wenn man mal öfter essen geht, sieht man das. Und da werden auch Gerichte teuer, wo man fragt, also was an der Energie oder an Grundsubstanzen kann es eigentlich nicht liegen. Aber selbstverständlich wird auch jeder Anbieter die Möglichkeit jetzt mitnehmen, ob er unmittelbar von den Inflationsursachen betroffen ist oder nicht. Und diesen Trend meines Erachtens muss man brechen. Und das kann ich nicht durch eine Steuerreform oder so.
Ja, das kann ich aber auch nicht durch sonstige Preiseingriffe. Ich meine, was du ansprichst, ist ja auch, was Betriebswirte beispielsweise empfehlen. In großen Unternehmen, macht eure Preiserhöhungen jetzt schnell. Ja. Jetzt wird es auch irgendwie akzeptiert.
Ein langer
akzeptiert.
Artikel in einer bekannten deutschen Zeitschrift, ja, von einem bekannten Betriebswirt.
Genau, sagt, je genau, da haben Preise, wir ja doch, ja. Genau, das ist aber, hat auch eine gewisse Logik, weil die Akzeptanz dann dafür einfach da ist. Ja. In einer solchen Phase.
Das nennt sich aber Selbstbeschleunigung, nicht?
Genau, dann habe ich natürlich auch einen Akzelerationseffekt, gerade in dieser Anfangsphase. Und da muss man gucken, wie dies durchwirkt. Aber trotzdem bleibt ja die Frage letztlich von der breiten Wirkung. Natürlich, wenn die Leute es glauben oder wenn sie es einfach in die Erwartungen einbauen. Aber was kann die Lohnpolitik denn sonst tun? Die Lohnpolitik kann ja nicht sozusagen das umsetzen, was sie ja auch in der Deflationsphase nicht tut. In der Deflationsphase, wenn die Preise bei Null, die Preisänderung bei Null ist, oder Preisniveau, das Preisniveau sogar rückläufig ist, haben wir ja auch mal in Phasen gehabt, dann macht man das ja auch nicht als Abschlag von der Lohnforderung wirksam, sondern sagt, naja, also wir orientieren uns natürlich an der Preisnorm der Europäischen Zentralbank, denn wir haben ja auch als Lohnpolitik einen Stabilisierungsauftrag. So, und den Stabilisierungsauftrag haben wir natürlich auch in diesem Jahr. Also eigentlich müssten die sagen, na gut, also Normalvorstellung ist 2% bei der Inflation und dann, was weiß ich, was sie sonst noch von der Konjunktur erwarten, das wird sich auch zurückbilden über den Laufe des Jahres, da werden wir auch Betrübnisse sehen und dann werden wir auch Einbrüche sehen, sodass das Verhandlungsumfeld von daher abnehmen wird. Aber allein das Inflationsargument kann nicht sein, ich mache in der Deflationsphase die Preisnorm der EZB und in der Inflationsphase nehme ich immer das, was gerade höher liegt. Also so kann man nicht agieren. Das heißt, deswegen bleibt nochmal, Einmalzahlungen, das würde keine Kostenschocks bei den Unternehmen, weil sie nicht dauerhaft damit umgehen müssten, sondern wieder handlungsfähig auf neue Sicht dann werden.
Aber jedenfalls siehst du eine Bringschuld der Arbeitgeber. Das ist ja letztlich ein Appell an die Arbeitgeber, was du gerade gesagt hast.
Naja, eigentlich ist Bringschuld erstmal ein Verständnisschuld der Gewerkschafter. Gut, okay. Denn sie müssen natürlich erstmal akzeptieren, dass sie bei der Inflationsnorm die Logik einhalten, die sie auch sonst anlegen. Und dass sie dann sagen, wir müssen hier gemeinsam schauen, dass der Laden nicht abnippelt, denn wir keine Jobs mehr haben. Und die Zahlen übrigens, die Anmeldezahlen beim Kurzarbeitergeld steigen an und wir haben ja einen laufenden Strukturwandel gegen die Industrie. Ist ja nicht, dass der irgendwie jetzt entschleunigt wird, sondern auch der beschleunigt sich, weil auf die Gefahr hin, dass hier bestimmte Dinge in Deutschland nicht mehr zu halten sind, wir auch eine Standortfrage neu im Raum haben. Und die verbindet sich insbesondere bei diesen Ideen zu einem Gasembargo, das wir von unserer Seite vortragen sollten oder entscheiden sollten.
Ja, da wollte ich ja eigentlich gleich drauf zu sprechen können, aber so richtig ist mir noch nicht klar, wer denn jetzt eigentlich, sagen wir mal, die agierende Partei bei der, zumindest Kompensation der Inflationsfolgen, ich rede nicht von der Bekämpfung der Inflation, rede. Die EZB kann es leider nicht, sehe ich jedenfalls.
Naja, sie könnte es höchstens, wenn sie sagt, liebe Tarifverhandlungspartner, das würden wir nicht hinnehmen. Also wenn ihr noch einen zusätzlichen Inflationsimpuls setzt, müssten wir zu einem Zinsschritt kommen. Und wir sind ohnehin unter Druck durch das, was die amerikanische Notenbank tut, um von der Außenseite den Inflationsimport einzudämmen. Also ich glaube, was wir einfach grundsätzlich lernen müssen, das war immer meine Diskussion in den letzten Monaten, wenn wir über Stagflation und Inflation sprechen, es gibt einen neuen Bedarf an makroökonomischen Diskurs zwischen der Geldpolitik, der Lohnpolitik und der Finanzpolitik. Das ist in den letzten 10 Jahren nicht notwendig gewesen.
Ja, aber die Lohnpolitik ist national und die Geldpolitik ist international. National.
Ja,
also hier haben wir schon einen gewissen Konstruktionsfehler oder eine gewisse Asymmetrie zwischen Geld- und Lohnpolitik. Das heißt, wir haben auf der einen Seite nationale Akteure, aber auf der anderen Seite haben wir einen globalen Akteur, ich nenne die EZB mal so. Und das ist ein Konstruktion, also ein Aber Problemkomplex, wo ich keine Lösung für sehe.
Ja, man kann allerdings auch mutig dagegen argumentieren und sagen, das ist zwar so, es ist ein internationaler Akteur und kein Deutscher, aber er hat im Prinzip auf europäische Ebene, auf den europäischen Durchschnitt bezogen, das gleiche Ziel, das gleiche Commitment wie früher die Bundesbank. Und die Bundesbank war immer gleichermaßen autonom. Das heißt, das, was der Sachverständigenrat Objektivierung der Geldpolitik nannte, nämlich die Orientierung der Geldpolitik an der monetären Situation und ihren Aussichten, daran hat sich nichts geändert.
Richtig, daran hat sich nichts geändert, aber die Befindlichkeit der 19 Euro-Länder ist doch nicht identisch, die ist doch höchst unterschiedlich. Diese Länder haben völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle und hier also zeigt sich schon, ich würde nie von Konstruktionsfehler reden, dafür bin ich ein viel zu großer Fan der EZB, aber hier
hast du aber eben gesagt, ne?
Ja. Aber hier okay, aber hier sehe ich, ist die EZB an ihre Grenzen der Handlungsfähigkeit gekommen.
Ja, nun ist aber der Inflationsimpuls, den wir im Augenblick erleben, oder der Push von der Kostenseite über die internationalen Energiemärkte und die politischen Preise, die dort gehandelt werden, so extrem, dass der auch in den anderen Ländern ein vergleichbares Problem ist. Man sieht ja auch, dass in anderen Ländern der Europäischen Währungsunion für die Finanzpolitik agiert und eigentlich fast überall. Auch da gab es in der von dir eben schon erwähnten Tageszeitung mit wirtschaftlichem Schwerpunkt auch mal eine sehr schöne Übersicht über was die einzelnen Länder so machen.
Ja.
Und insofern gibt es offenkundig bei einem solchen Niveau, bei einer solchen Niveauverschiebung der Inflationserwartungen, die dann drohen, eine überall vergleichbare Sensibilität. Und das ist, glaube ich, dann doch nicht so ein Problem. Das heißt, die EZB kann das artikulieren. Sie muss auch deutlich machen, wenn wir das eindämmen wollen, darf zumindest uns die Lohnpolitik das Geschäft nicht erschweren. Denn sonst müssten wir Zinserhöhungen machen. Und dann findet das dieses Jahr statt. Ansonsten kommen wir vielleicht noch etwas ruhiger durch das Jahr, was die Geldpolitik angeht.
Die FED hätte oder hatte ja auch bereits in einer solchen Situation, wo die Inflationsrate durch die Decke ging und die Beschäftigung deutlich schwächelte, trotzdem eine, sagen wir mal, Zinserhöhung durchgemacht. Das heißt, man hat eine Stabilisierungsrezession in Kauf genommen.
Ja.
Das werden wir ja wahrscheinlich nicht machen, nicht?
Naja, das Zielset ist ja für die EZB nicht so viel anders wie für die amerikanische Notenbank, die EZB, Preisniveau Stabilität first, aber dann darf sie auch die sonstigen Bedingungen mit in den Blick nehmen. Das ist bei der amerikanischen Notenbank ein bisschen klarer oder ein bisschen justierter. Deswegen haben die ja auch die Taylor-Regel dafür empfunden, wo beides drin ist, ne, so eine Normalentwicklung der Inflation und die Auslastung.
Und die FED regiert within the government. Ja, das ist ein feiner Unterschied.
Ja. Aber sie hat sich da auch ihre Freiräume geschaffen und selbst Paul, der von Trump ernannt wurde, hat doch da auch
der war durchaus, eine positive Überraschung.
Genau, durchaus auch diese Autonomie für sich und für die FED beansprucht. Also insofern, ja, aber die EZB kann ihren gesetzlichen Auftrag nicht beiseite legen. Das hat sie auch deutlich gemacht, weil sie das Aufkaufprogramm aufgegeben hat und dass sich damit ja auch Handlungsspielräume schafft.
Ja, okay. Ich würde jetzt sagen, we are still confused, but on a higher level. Aber okay. Ich würde jetzt fragen, glaubst du, dass es auf absehbarer Zeit eine Beruhigung an der Inflationsfront und wenn ja, wo soll sie herkommen? Nach Lage der Dinge sehe ich eigentlich nur Aufwärtsrisiken. Stabilisierungschancen sehe ich bislang nicht.
Also man kann davon ausgehen, dass bei einer politischen Lösung, mal der Best Case, in absehbarer Zeit natürlich auch die politischen Preise sich korrigieren. Und dann werden wir da möglicherweise auch Preisrückgänge erleben. Und das kann bedeuten, oder Rückgänge der Preissteigungsrate, sagen wir mal so, also dass wir dann auf dem hohen Niveau des zweiten Halbjahres 2021
sitzen bleiben.
Oder darunter kommen sogar, sodass das im Grunde von daher eine Entlastung wird und das auch die Märkte ein Stück beruhigt. Auf der anderen Seite gilt natürlich, dass egal wie der Konflikt ausgeht, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einem hoffentlich baldigen Ende kommt, es zu bei einer beschleunigten Dekarbonisierung der Energieproduktion führen wird. Denn man will sich unabhängig machen von den fossilen Energieträgern. Wir wollen bei Kohle und Öl sowieso raus und bei Gas machen wir das dann mit LNG-Gas. Das ist zwar teurer, aber Russland bleibt außen vor. Aber das heißt, die ganze Energieproduktion wird teurer.
Ja.
Denn das LNG-Gas ist von den Gestehungskosten her teurer als das, was Russland durch die Pipeline schickt. Und insofern haben wir da nochmal einen Niveausprung. Das muss nicht dauerhaft zu einem Inflationsimpuls, aber allein mal von der grundsätzlichen Ausgangslage. Das Zweite kommt hinzu, die Unternehmen müssen aber dann auch vieles verändern. Also entweder wissen Sie, beispielsweise in der Grundstoffproduktion, Sie haben weiter Gas, aber halt aus anderen Quellen, dann können Sie diese Dinge sortiert tun und dann sind das ja auch manchmal Grundsatzentscheidungen, die über mehrere Jahrzehnte binden, wenn man so Papierindustrie beispielsweise, eine ganze Straße oder die Cracker in der Chemie. Aber das wird natürlich trotzdem auch forciert werden müssen. Das heißt, es gibt viel mehr Bedarf an Investitionen, an Investitionskapital. Das muss alles geleistet werden. Es gibt einen Druck auf die Renditen. Also das ganze Umfeld wirtschaftlicher Art verschiebt sich. Auf der einen Seite eher ein höheres Kostenniveau, das sich irgendwie auch dann manifestiert. Und auf der anderen Seite aber eher eine schwächere Renditeperspektive und damit eher eine schwächere wirtschaftliche Dynamik. Also ich kann mir beides zusammen vorstellen.
Richtig, aber Fakt ist, ich sag's mal ungeschützt, ich hoffe, es hört keiner mit, wir sind ärmer geworden.
Ja.
Wir sind ärmer geworden und wir werden auch noch eine Zeit lang ärmer. So, und wer wird reicher?
Das sind erstmal, wie in den 70er Jahren auch, die ressourcenexportierenden Volkswirtschaften. Und es sind in der relativen Betrachtung natürlich auch die Räume, die unterschiedliche Gaspreisniveaus haben. Wir haben in Europa sehr lange ein Gaspreisniveau gehabt, das sich zwischen dem japanischen und dem amerikanischen bewegt hat. Die waren übrigens eng beieinander bis 2008. Dann kam das Shale-Gas, das Schiefergas aus den USA. Deswegen haben die eine sehr geringe Kostensituation, deutlich günstiger. Dann war Europa dazwischen. Und durch Fukushima ist Japan ziemlich nach oben gesprungen. Und am aktuellen Rand liegen wir oben drüber. Das heißt, es gibt auch Verschiebungen von Wettbewerbsfähigkeit. Fähigkeitspositionen dadurch. Und die Frage ist jetzt, mit welchem Preis gehen wir nach vorne? Denn man darf ja nicht den amerikanischen Gaspreis jetzt für uns unterstellen, sondern es dazwischen, zwischen dem Gas, das gefördert wird und unserer Nutzung, liegt die Umsetzung in eine Liquidität, in Flüssiggas, in LNG. Und dieses LNG muss dann, wenn es hier ankommt, regasifiziert werden und in die Pipeline eingerückt werden. Also da liegt eine ganze Infrastruktur dazwischen, die erst nochmal anders gebaut werden muss. Auch das wird auch nicht günstiger.
Aber Fakt ist, das hatten wir ja ganz selten. Also ich nehme an, dass wir in eine milde Rezession reinrutschen. Ja? Aber ich glaube, dass die Masse der Haushalte deutlich ärmer wird. Und das ist schon etwas Neues. Und da, dem muss ja saldenmechanisch etwas dagegen stehen. Und du sagst dann, die energieproduzierenden Länder werden die Gewinner sein. Oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, zunächst mal, was Sie jetzt erleben. Ne? Bei den ist es ja so, dass sich diese Rohstoffe nun mal bei anderen Ländern finden. Also USA ist dann sicherlich auch ein Land, das von seiner durch die Shale-Gas- und Shale-Oil-Produktion andere Positionen in der Weltwirtschaft gebracht hat. Das Zweite ist, was teilen wir hier in einer Volkswirtschaft auch um? Es ist also nicht nur ein Verlust an sich, sondern wir haben natürlich andere Verteilung. Wenn wir beispielsweise über den CO2-Preis vor allen Dingen Haushalte belasten, die weniger kurzfristig handlungsfähig sind und reaktionsfähig sind. Das heißt, es gibt einfach auch ein verteilungspolitisches Problem. Das muss man, glaube ich, ganz nüchtern sehen. Und das verbindet sich aber schon unabhängig von dem Ukraine-Krieg mit der Energiewende und ist eigentlich im letzten Jahr deutlicher geworden.
Die Energiewende ist ja ein Katalysator dieser Effekte.
Genau. Ja gut, jetzt und der Krieg verschärft es, beschleunigt es nochmal. Alles, was beschleunigt stattfindet, kann ich sagen, ich bin auch schneller durch. Und irgendwann in der heilen Welt, wo alles dekarbonisiert ist, sieht es dann wieder anders aus, aber es ist dann doch
ein Long Run. Ja, aber das dauert, sagen wir mal, doch noch vielleicht so 25 Jahre. Das ist sehr lange
Knautschzone. Wir können das ja mal festhalten, in 25 Jahren dann nochmal.
Dann reden wir nochmal weiter. Nämlich, März. Was ich mir aber vorstellen könnte oder vorstellen würde, dass es vielleicht eine Revitalisierung einer alten Idee gäbe, die mal konzertierte Aktion heißt.
Ja,
also wenn es eine Situation gibt, die so etwas verlangen würde,
genau.
Hatten wir jetzt in der derzeitigen Situation, muss es eine enge Kooperation zwischen Tarifvertragsparteien und dem Staat geben. Deswegen würde ich mir vorstellen, dass die alte Idee des Stabilitätsgesetzes, was ja im Übrigen immer noch gilt, das ist ja nie außer Kraft gesetzt worden, das Gesetz gilt noch, dass man vielleicht in dieser Situation an die jetzt eigentlich prädestinierende oder bevorzugende Idee der konzertierten Aktion ist. Nämlich anders kriegen wir das nicht halbwegs gesellschaftlich, sozial und ohne große Konflikte gelöst. Das heißt, das ist halt die klassische Situation für eine konzertierte Aktion.
Also du kannst ja gar keine größere offene Scheunentüre durchrennen als die bei mir. Zumal ich ja, da muss ich jetzt einfach mal darauf hinweisen, dass wir auch in dieser schon erwähnten Tageszeitung mit Wirtschaftsschwerpunkt vor ein paar Wochen auch mal ausgeführt habe, dass eine solche Lösung, und zwar aus den Gründen, die du nennst, gibt aber noch einen zweiten Grund. Wir werden im Laufe des Umstiegs zur klimaneutralen Produktion und klimaneutralen Energie und klimaneutralen Konsum ja auch viel lernen. Wir werden ja sehen, dass die Dinge sich anders zeigen. Hier höhere Effizienzgrade, dort geringere Effizienzgrade. Das heißt, man wird auch das readjustieren müssen. Und auch dafür ist so eine konzertierte Aktion 2.0 als ein, wo man die Fakten austauscht, wo man sich darauf einstellt, wo man das
und man anerkennt, dass man wechselseitig angewiesen ist.
Ja? Genau, das macht und das dann wieder einspielt in die politischen Prozesse. Das ist keine Entdemokratisierung. Das hat mir jemand vorgeworfen. Das ist eine Entdemokratie. Das ist natürlich dummes Zeug. Also Karl Schiller war mit Sicherheit Demokrat und die konzertierte Aktion war ja auch kein Ersatz fürs Parlament, sondern es war eine Vorsortierung von Argumenten und sollte gerade im, letztlich auch zivilgesellschaftlich,
das ist ja letztlich eine Verantwortlichkeit, aufzeichnen.
Genau. Das ist ja eigentlich das Sinnvolle. Und damit Entlastungswirkungen, aber auch eine klare Perspektive.
Entlastungswirkungen der Politik hat, weil da die Tarifparteien also mit agieren. Sie werden politisiert, aber das ist nicht schlecht.
Ja.
Ja, und das war eigentlich ein unvorhergesehener, konstruktiver Schluss. Das heißt, das Gespräch fing etwas skeptisch an. Ich bin immer noch etwas pessimistischer als du. Aber wenn das Gehör finden sollte, dass wir in der gegenwärtigen Situation ein Miteinander der Tarifvertragsparteien bedeuten, um das Problem zu lösen und weniger ein Gegeneinander, dann hätten wir ein tolles Gespräch geführt. Ich bedanke mich. Bei dir und auch bei den geduldigen Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen, gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.